Herzlich willkommen zum Podcast Pop Goes Church. Wir sind
Hartmut Naumann, ich leite das Popularmusikzentrum in Hannover.
Und Stefan Reinke, Kantor im Zentrum für Popularmusik in Itzehoe.
Ja, und wir unterhalten uns in unserem Podcast über neue Lieder und die Entwicklung von Popularmusik in der Kirche.
Und jetzt geht's los.
Hallo Stefan.
Hallo Hartmut.
Wir wollen uns ja heute nochmal weiter über Gospel und Spiritual unterhalten, nachdem wir in der letzten Folge schon uns so mit den Wurzeln beschäftigt haben. Und jetzt sind wir in Chicago gelandet in den 30er Jahren. Und da haben wir es mit einem Gospel-Musiker zu tun, Thomas A. Dorsey, der ein Blues-Pianist war und den ersten Gospelchor gegründet hat in Chicago. Das war 1932 in der Pilgrim Baptist Church. Und er hat eine ganze Menge Gospel-Songs geschrieben und hat sich sehr verdient gemacht, gerade für diese frühen Gospel-Songs. Hat auch eine Szene von Musikern um sich aufgebaut, mit denen er ganz regelmäßig auch zusammengearbeitet hat. Mahalia Jackson ist zum Beispiel so eine ganz berühmte Sängerin. Aber auch andere Leute, James Cleveland oder Sally Martin oder Rosetta Tharp, interessante Musikerin, die war Gitarristin, ne? Und die war eine Gospel-Gitarristin, wenn man so will, Chorleiterin auch. Interessante Entwicklung in dieser Zeit.
Spannend ist ja, dass wir jetzt eigentlich zunächst mal außerhalb des eigentlichen Kerngebiets von Gospel sind. Das hängt natürlich auch mit den gesellschaftlichen Entwicklungen in Nordamerika zu der Zeit zusammen, ne? Dass man in die Städte ging und dort eine Musik pflegte, die man eigentlich hatte, aber sie sich dadurch ja nochmal relativ stark auch wandelt oder ein anderes Publikum nochmal anspricht. Das, finde ich, kann man jetzt in diesem Zeitpunkt ganz gut erkennen, dass es sowas wie eine Öffnung vielleicht gab, auch in der Hörerschaft, aber auch in der Ausrichtung der Musizierenden, für wen sie eigentlich musizierten. Also ich habe das schon das Gefühl, dass jetzt es beginnt, dass diese Musik mit einem relativ hohen Selbstbewusstsein präsentiert wird, dass das wirklich gute Musik ist, die viele Leute hören sollten.
Auf jeden Fall. Und es hat ja nach dem Ende der Sklaverei, da haben wir das letzte Mal ja drüber gesprochen, auch wirklich eine große, sagen wir mal, Innovation durch die afroamerikanische Musik gegeben, die hineingeht bis in die sogenannte Old-Time-Music, in die Hillbilly-Musik, wie sie auch manchmal so als Hinterwäldler-Musik bezeichnet wurde. Aus dem Appalachengebirge. Daraus ist ja dann später die gesamte Country- und Western-Musik entstanden. Da gab es auch schon in dieser frühen Phase starke Einflüsse durch die afroamerikanische Musik, Blue Notes und der Rhythmus und so weiter. Sowas wie Bluegrass ist gar nicht denkbar ohne den Einfluss von Blues zum Beispiel. Und der war wirklich auch in den 20er und 30er Jahren eine sehr prägende Stilart, die ganz viele Leute in der schwarzen Community gehört haben und aber eben auch darüber hinaus. Ne?
Ja, und es zeigt sich ganz schön, finde ich, dass das Gospel zu der Zeit kein so ein kirchliches Genre war, sag ich mal, das irgendwie in seinem Spezialbereich war, sondern im Grunde voranstand bei der Entwicklung von all dem, was wir heute Popularmusik nennen. Ne? Also es ist wirklich die Keimzelle von allem, was danach so gekommen, also oder fast allem, was danach gekommen ist. Also wenn es selbst in so ein Genre reinreicht, es wird ja gerne der Kontrast aufgemacht, ne? Country, das ist die weißeste Musik, die man sich überhaupt vorstellen kann. Was offensichtlich nicht stimmt, wenn man sich's anhört und was ja auch eigentlich ein schönes Zeichen ist, dass es gar nicht funktionieren kann, ne? Dass solche Musikbereiche vollkommen außen vor bleiben können. Und dass da also Gospel, ein geistliches Genre, also schon ja ein spirituelles Genre, da so weit vorne steht, das finde ich schon stark irgendwie, weil es auch zeigt, wie diese Musik aus einer inneren Bedürfnislage entsteht. Ne? Also etwas pathetisch gesagt, wie sie gemusst ist irgendwie. Ne? Also sie muss raus irgendwie, weil sie was ausdrückt. Das ist wahrscheinlich auch eine Qualität dieser Musik ziemlich stark.
Genau, und letztens folgt die Gospelmusik eigentlich sozusagen diesem Impuls immer wieder. Wir wollen gerne in unserer Kirche Musik machen, die uns anspricht und die uns heute anspricht. Und dazu laden wir auch letztens in die Kirche ein. Und wir wollen uns nicht nur mit traditionellen Dingen beschäftigen, sondern wir wollen das Zeitgefühl aufnehmen, musikalische Zeitgefühl aufnehmen und gucken, was berührt die Menschen heute, welche Rhythmen, welche Melodien und so weiter. Und das bringen wir in die Kirche. Das ist eigentlich der Impuls für Gospelmusik. Und letzten Endes, machen Sie ein bisschen vergleichbar, wie ich finde, auch zur Popularmusikentwicklung in Deutschland. Also diejenigen, die sich da drum bemühen, denen geht es ja auch darum zu gucken, was berührt die Menschen heute und warum soll man diese Musik nicht in der Kirche machen. Mhm. Jedenfalls ist das von Anfang an der Impuls für Gospelmusik.
Also heute wird man ja oft sagen, oder kann man glaube ich auch beschreiben, dass die kirchliche Popularmusik zeitig eher einen kleinen Verzug hat zum ganz aktuellsten sozusagen, aber da ist es eben tatsächlich kulturprägend da vorne. Ne? Also es ist ja kein Hinterherhecheln, was man zuweilen ja heute der Popularmusik in der Kirche vorwirft, glaube ich, Klammer auf, oft auch zu Unrecht, aber manchmal vielleicht auch zutreffend, aber da ist es definitiv ja kein Hinterherhecheln, sondern ein Impulse setzen und Maßstäbe setzen und Neues auf den Weg bringen. Also das ist ein innovatives Genre und es ist nicht reaktiv, sondern es ist wirklich innovativ.
Ja, man könnte sagen, es ist innovativ und es ist auf der Höhe der Zeit. Mhm. Und das durchzieht ja die weitere Gospel-Entwicklung. Also man kann das wirklich nachweisen, dass man sagt, in jeder Epoche, in jedem Jahrzehnt sozusagen wandelt sich auch die Gospelmusik, weil sie sich immer wieder dieser neuen Innovationen der schwarzen Musik eigentlich verpflichtet fühlt und sie selbst teilweise auslöst oder auch darauf reagiert. Also, ne, wenn wir sagen, in den 30er Jahren haben wir es viel mit bluesiger Gospelmusik zu tun, dann geht das später weiter. Wir haben dann in den 90ern und in den 80ern viel Funk im Gospel. Wir haben später Hip-Hop, alle möglichen Stile, die sozusagen in der schwarzen Musikentwicklung sich ja entwickelt haben, tauchen im Gospel auf. Und das ist ganz interessant zu beobachten. Aber vielleicht hören wir nochmal in einen Song mit so einem bluesigen Approach rein. Mahalia Jackson singt hier That's About Right.
That's all right. That's all right. That's all right. I know it's all right. Long as I know, oh, got a seat in your kingdom, Lord, that's all right.
Ja, der Blues-Groove, der ist ja nicht zu überhören. Mhm. Sehr stilprägend für diesen Song.
Interessant finde ich ja, wenn du beschreibst, ne, dass es immer diese Orientierung auch an Neuem gibt, die entsteht, glaube ich, auch aus so einer, vielleicht auch aus so einer Notwendigkeit, dass es so eine Tendenz gibt, dass diese Impulse, hatten wir auch schon beschrieben, eben diese Impulse von Black Music dann in eine weiße Musik hineinreichen. Und ich glaube, es entsteht auch aus dem Suchen nach einer neuen Identität, ne? Dass man also schaut, wir haben unsere Musik, dann nehmen sie irgendwie die Weißen, machen ihre eigene Sache draus, kommerzialisieren das dann vielleicht, wie man es nennen könnte. Und man sucht sich wieder ein neues Feld sozusagen, in dem man musikalisch da ist. Es ist also auch ein Motor irgendwie für Innovation, glaube ich, diese Suche nach, wir wollen unseren eigenen Klang und unseren Sound haben, geknüpft dann eben mit dieser großen Grundmusikalität, die in dieser Szene drin ist, dass man das entwickeln kann. Das finde ich schon auch spannend, dass das auch eine Folge aus so Marktmechanismen ist wahrscheinlich, die sich da abzeichnen, die irgendwie nachteilig sind, negativ natürlich sind. Das kann man aber auf der anderen Seite sozusagen für uns heute diesen positiven Nebeneffekt haben, dass daraus eben wahnsinnig viel Neues entstanden ist und immer wieder Neues entstanden ist.
Ja, das kann man eigentlich für die gesamte Entwicklung der Popularmusik betrachten und kann man auch im Einzelnen nachweisen, dass man eigentlich die Innovation an vielen Stellen von der schwarzen Community, von der schwarzen Musik ausgeht und vermarktet wurden diese Impulse jeweils von der weißen Community. Das ist an vielen Stellen nachzuweisen. Also die frühe Jazzentwicklung, ne, ist ohne Blues und spirituell gar nicht denkbar. Dann kam irgendwann der Swing. Der Swing ist eine unheimlich erfolgreiche, auch marktmäßig erfolgreiche Musik gewesen, die im Wesentlichen dann in weißen Händen zum Erfolg geführt wurde. Und in dieser Zeit, Ende der 20er und in den 30er Jahren, wo der Swing sehr stark war, war es so, dass wenn schwarze Künstler überhaupt aufgetreten sind oder auftreten durften, dann haben die sich teilweise durch die Dienstboteneingänge in die Konzertsäle geschlichen, um ihren Auftritt zu machen und mussten dann auch wieder verschwinden. Es herrschte einfach auch in der Musik eine hohe Diskriminierung. Mhm. Und so geht das im Grunde genommen weiter. Dann gibt es den Rhythm and Blues in den 40er Jahren, ne, eine ganz starke auch Bewegung. Also es gab alleine in den 40er Jahren in Chicago, muss man sich vorstellen, in einer Großstadt wie Chicago gab es über 400 Radiostationen, die nur Rhythm and Blues für die schwarze Community gespielt haben. Mhm. Also ein unheimlicher erfolgreiche Musik. Was entstand daraus? Es entstand daraus der Rock'n'Roll, der von Weißen vermarktet wurde und der dann wiederum Eingang fand in Beat- und Rockmusik und so weiter. Das ist noch meine eigene Entwicklung. Wir machen ja hier kein Musikgeschichtsseminar, ja. Aber das finde ich immer so augenfällig. Und dann später gibt's Funk, Soul und das sind alles, sagen wir mal, Innovationen aus der schwarzen Community vermarktet, letztlich bis hin zum Hip-Hop, ja, vermarktet durch die weiße Community. Das kann man wirklich an vielen Stellen nachweisen. Und wir merken das eben in der Gospelmusikentwicklung ganz genauso, ne? Wie wir vorhin schon gesagt haben. Also die Gospelmusik folgt der schwarzen Innovation. Und teilweise löst sie diese Innovation auch selber aus.
Ja, es ist spannend, ne? Weil es repräsentiert natürlich auch die Marktzugänglichkeit, ne? Das also die klingt jetzt sehr klassenkämpferisch tatsächlich, aber so ist es halt, ne? Also wer das Geld hat, vermarktet die Musik und hat dann den Erfolg und schreibt sich das dann unter Umständen auch noch relativ dreist auf die Fahnen irgendwie so, ne? Also es gibt kleiner Fun Fact so nebenbei, es gibt ja diese eine Szene in dem Zurück in die Zukunft Film, den ich sonst sehr schätze, wo Marty McFly auf diesem Schulball spielt und ihm da sozusagen eigentlich die Erfindung von Johnny B. Goode irgendwie untergeschoben wird, indem einer der schwarzen Musiker, die auf der Bühne sind, sein Cousin, glaube ich, irgendwie Chuck Berry anruft, hör dir das mal an, was dieser Marty McFly aus der Zukunft hier sozusagen spielt. Und da wird also sozusagen die Erfindung von Johnny B. Goode im Grunde der weißen Community zugeschrieben. Und das ist jetzt ein Unterhaltungsfilm, bla bla bla, aber nichtsdestotrotz zeigt das ja im Grunde, mit was für einem irren Selbstverständnis so eine weiße Musiker-Community im Grunde sich da irgendwie Innovationen auf die Fahnen geschrieben hat, die 0,0 von ihnen zunächst mal gekommen ist. Ne? Ja. Das ist schon skurril.
Wir hatten ja in unserer letzten Episode auch mal kurz auf diesen Musikwissenschaftler aus dem frühen 20. Jahrhundert hingewiesen, der behauptet hat, die primitive spirituelle Musik ist durch deutsche Studentenlieder beeinflusst und begünstigt worden. Also das ist schon alles relativ skurril. Und umgekehrt gibt's auch natürlich Skurrilitäten, dass zum Beispiel eben schwarze Musik sich plötzlich ja wie am Gängelband durch die Manege führen lassen muss. Wenn man sich ein Beispiel mal anhört, wie das Golden Gate Quartett im westdeutschen Fernsehen aufgetreten ist mit Schwarzbraun ist die Haselnuss. Können wir mal kurz reinhören.
Hören Sie ein spezielles Lied für Sie einstudiert vom Golden Gate Quartett.
Schwarz, brown ist die Haselnuss. Schwarz, brown bin auch ich, ja ich. Schwarz, brown muss mein Mädel sein. Gerade so. Ich, Valerie, Judith, Judy, Valera, Valerie, Judith, Judy, Valera, Valerie.
Ja, das ist ja in höchstem Maße skurril, muss man sagen. Kann man sich bei YouTube anschauen, wie das ist und wie dann so das westdeutsche Publikum darauf reagiert in dieser Unterhaltungssendung. In den 70er Jahren sind wir da, ne? Oder späte 70er Jahre sogar. Kann man sich heute kaum mehr vorstellen, ne? Es wirkt wie eine große Realsatire, dass es das gegeben hat. Und das waren ja nicht irgendwelche, ne? Das Golden Gate Quartett spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle für die Etablierung von Gospelmusik in Deutschland und hat sehr bedeutende Konzerte lange, lange Zeit davor schon gegeben mit einem Stil, der ja so, wir hatten ja auch letztes Mal über die Fisk Jubilee Singers gesprochen, das ist ja im Grunde die Fortsetzung, kann man sagen, irgendwie, in der Stilistik agieren die ja. Aber offensichtlich meint man, im Fernsehen, so für Sonntagabend, Samstagabend, da kann es nicht so ein Original-Gospel sein. Da muss es dann schon so ein deutsches Studentenlied oder so. Also da schließt sich ja der Kreis zu diesem komischen Musikwissenschaftler. Ja, also man hört es selbst, ne, dass das irgendwie hochgradig seltsam ist.
Dass das gar nicht geht, genau. Dazu passt vielleicht ein Zitat, was ich gefunden habe von Lothar Zenetti. Lothar Zenetti hat 1963 ein Buch rausgebracht, Peitsche und Psalm heißt das. Und da geht er auf die Spirituals und Gospelmusik ein, die zu dieser Zeit in der Kirche in Deutschland ja auch schon eine Rolle spielte. Wir haben darüber auch schon ein paar Mal gesprochen, das ist ja spirituell, dass die sehr inspiriert haben, auch die beginnende Popularmusik in der Kirche. Und da schreibt er, wer, wie es bei uns allgemein geschieht, spirituellste Melodie nachsingt, so wie ein europäisches Lied nach Noten zu singen ist, filtert damit das Schwarze und Eigentliche heraus. Er reduziert die Lieder der Schwarzen im Grunde wieder auf ihren Ausgangspunkt, auf die weiße Hymne, wie sie ihm ohnehin vertraut ist. Daran ändert sich auch nichts, wenn er in die sonst völlig europäisch vorgetragene Melodie angestrengt ein paar schräge Synkopen hineinzubringen versucht. Er übersieht dabei, dass auch die Synkope, auf die er schon so stolz ist, noch nicht dem rhythmischen Singen der Schwarzen nahe kommt. Also eine frühe Kritik an der Rezeption von Spirituals und Gospelmusik bei uns hier in der Kirche.
Aber schon auch in dieser komischen, schon auch doppelt irgendwie, ne? Auf der einen Seite ja schon der richtige Ansatz, aber dann schon so, eigentlich ist es doch die Hymne so, die Wurzel irgendwie so. Also das ist dann schon irgendwie auch seltsam zwiegespalten, aber beschreibt es irgendwie ganz, ganz schön. Ich habe auch ein Zitat gefunden, das ein bisschen in die gleiche Richtung geht, von Kurt Heinrich Hansen. Der hat eine Sammlung von Gospels in deutscher Sprache herausgegeben, so ein Buch, was relativ verbreitet war, glaube ich. Wir hatten auch schon mal in einer Folge darüber gesprochen, dass ganz früh in den 50er Jahren auch Spirituals in Deutschland auf Deutsch gesungen worden sind. Er hält die ganze Welt in seiner Hand und so. Und er schreibt dazu, er hat diese Sammlung gemacht und schreibt quasi rechtfertigend, könnte man vielleicht sagen, im Vorwort: Die Spirituals sind nicht vergleichbar mit irgendwelchen anderen Liedformen. Sie sind eine Gattung für sich, für die es im Grunde auch keine andere Sprache gibt als die, in der sie gesungen werden und aufgezeichnet sind. Das Ziel kann und soll auch nicht sein, diese Lieder in einer anderen als ihrer eigenen Sprache singbar zu machen. Denn wer wird Spirituals deutsch singen? Wer wird sie deutsch gesungen hören wollen? Das zeigt also diesen doppelten Schritt. Auf der einen Seite muss man vielleicht, um sie allgemein singbar zu machen in einem kirchengemeindlichen Kontext, diesen Weg über die deutsche Sprache gehen, denn Englisch spielte ja in der Schulausbildung auch lange Zeit noch gar keine Rolle. Also in den 50er Jahren war das gar kein Pflichtfach in der Schule. Aber man wusste eigentlich schon, wenigstens wusste man, das ist nicht ganz der richtige Weg vielleicht auf Dauer. Oder es nimmt der Musik eine Komponente auf der Textbasis und ich würde sagen, Texte gingen vielleicht sogar noch auf Deutsch, aber diese musikalischen Aspekte, das so einzuebnen, ist natürlich dann schon komisch. Und wenn man dann wiederum einen genuin deutschen Text in einer Gospel-Melodie wie Schwarzbraun ist die Haselnuss, jetzt nicht gerade der beste deutsche Text vielleicht, aber dann wirkt es irgendwie auch komisch, also eher unfreiwillig komischer in aller Richtung. Aber das gab es alles zu der Zeit, als war ein großes Durcheinander irgendwie auch, was da zeigt aber auch, wie wichtig diese Gospelmusik offensichtlich gewesen sein muss. Ne? Also das haben Leute offenbar schon gern gehört, in welcher Zureichungsform auch immer. Also es war in der Gesellschaft schon angekommen.
Auf jeden Fall. Und dann gab es 1969 quasi einen kleinen Knall, Urknall der Gospelmusik. Und dann kam dieses Lied Oh Happy Day von Edwin Hawkins auf den Markt, muss man sagen. Also wurde veröffentlicht. Und das hat quasi ein neues Zeitalter in der Gospelmusik eingeleitet. Seitdem spricht man auch von dem Contemporary Gospel, also der zeitgemäßen Gospelmusik. Wobei das stimmt eben nicht so ganz, weil die eben vorher auch schon zeitgemäß war, aber egal. Dieses Lied, das hat dann die Charts erobert, nicht nur in den USA, allein in Deutschland hat es etliche Wochen auf Platz 1 der Charts gelegen. Und das ist, finde ich, total interessant. Wir können mal kurz reinhören in diese Aufnahme, die so für Furore gesorgt hat. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Ja, dieses Lied ist ja entstanden nach einer alten Hymne, Oh Happy Day, und Edwin Hawkins hat das neu quasi komponiert und neu arrangiert und dann mit den Edwin Hawkins Singers, mit diesem Gospelchor, entsprechend aufgenommen. Und das hat wirklich einen großen Boom auch der Gospelmusik eingeleitet, zunächst mal in den USA, aber nach und nach auch in Europa. Weil man jetzt gemerkt hat, wow, das ist ja eine richtig coole Musik, die ganz eng an dem heutigen Musikgeschmack dran ist.
Und eben eine Musik, und das, glaube ich, macht es dann für den kirchlichen Kontext auch nochmal spannend. Natürlich erstmal, weil es eine geistliche Musik ist, das ist ja klar, aber eben auch eine Musik, die ja immer auch von der Chorlogik ausgeht. Ne? Das ist ja die andere, also viele der großen populären Musik der 70er Jahre, also die ganze Rockmusik ist ja im Grunde für Chor nur schwierig denkbar oder so, kann man machen, aber es ist irgendwie nicht so in der DNA dieser Musik drin. Aber das ist hier, es ist eben schon so, ne? Es ist Ensemblemusik, die singbar ist für Gruppen, und das ist ja fast logisch, dass es dann irgendwie auf einen Boden fällt, wo Chöre entstehen können und wo eine Szene entstehen kann, die sich dieser Musik dann auch annimmt und sie nachmusizieren kann. Mit allem, was dann dazugehört, ne? Sich erstmal in den Stil reintasten, und die ersten Versuche sind ja immer dann auch schwierig, ne? Und überhaupt ist es vielleicht ja auch eine Frage, wie musiziert eine deutsche Gruppe dann auf einmal so diese genuin nordamerikanische Musik? Aber es entsteht jedenfalls was, und es will musiziert werden, auch im kirchlichen Kontext. Und es stehen eine ganze Reihe von Chören, die sich damit befassen.
Mhm. Und man hört eben gerade in dem ersten Teil, in diesem Strophenteil, wenn man so will, auch einen Latin Groove, ja. Und das unterstreicht das nochmal, was ich vorhin gesagt habe, also, dass man immer guckt, was hören denn die Leute, was, mit welcher Musik lassen sich Menschen berühren? Und Ende der 60er Jahre war einfach die Latin Music auch wirklich in ganz vielen Köpfen und haben viele Leute gerne gehört, und dann nimmt er diese Grooves auf. Und im zweiten Teil geht es dann sozusagen so straight gospelig weiter. Aber diese Verbindung, das wird auch hier bei diesem Song sehr deutlich, ne? Mhm. Und jemand wie Edwin Hawkins hat sich selbst ja auch musikalisch weiterentwickelt. Es gibt Aufnahmen von ihm. Er hat ja glücklicherweise lange gelebt und hat tolle Sachen gemacht über mehrere Jahrzehnte hinweg. Hat in den 90er Jahren ganz viel Funk gemacht mit seiner Gospel-Truppe. Also auch geguckt, was hören die Menschen heute gerne. Genau, und dann gibt es noch ein anderes Beispiel, was dann wirklich auch in den 90er Jahren auch nochmal wieder für Furore gesorgt hat. Mit dem damals sehr jungen Kirk Franklin, der einen Song rausgebracht hat, wo Hip-Hop mit Gospel vermischt ist. Und das hat auch etliche Diskussionen damals hervorgerufen, 1997, mit Stomp. Auch da können wir mal kurz reinhören.
For those of you that think that gospel music has gone too far, you think we've gotten too radical with our message. Well, I got news for you. You ain't heard nothing yet. And if you don't know, now you know. Glory, glory! You better put them hands together and act like you know up in here. Chief Pete!
Lately I've been going through some things that's really got me down.
Put your hands together. Come on!
I need someone, somebody to help me come and turn my life around.
I feel like having some church up in here. Come on! Chat.
Jesus, your love is so amazing. It gets me high.
Ja, in diesem Song tauchte auch Cheryl James auf. Das ist eine Rapperin der damals sehr bekannten Gruppe Salt and Pepper. Und all dieses hat zu einer ziemlichen Diskussion auch in der schwarzen Community geführt. Und man hat das schon in den einleitenden Worten von ihm jetzt gehört. Also es ist natürlich auch als Provokation gedacht, ja. I've got news for you. Wer gedacht hat, Gospelmusik geht hier zu weit und so weiter. Also er wollte damit sicherlich auch provozieren und wollte deutlich machen, wir leben nicht im Gestern, sondern wir leben im Heute. Mhm. Und das ist unsere Botschaft, die wir heute an die Jungen und an die Menschen bringen wollen.
Es ist aber letztlich eben einfach nur die konsequente Fortführung, was Gospelmusik eben immer war. Ne? Das haben wir versucht irgendwie ja darzustellen. Also es ist immer irgendwie zu gucken, was ist die aktuelle Ausdrucksform von uns, von unserem Glauben, von unseren Emotionen. Und dann kommt ein Stil raus, der hier jetzt ja wirklich, also spätestens hier ja klingt wie die Mainstream-Popmusik der Zeit, aber eben nicht aus dem Impuls heraus, wir machen die Mainstream-Popmusik nach, sondern einfach in einer sehr, sehr kontinuierlichen, sehr logischen, sehr stringenten Traditionslinie, die dahin führt. Das ist dann schon spannend. Aber spannend, dass es das wiederum, wenn man es ganz, ganz konsequent durchführt, sogar in der eigenen schwarzen Community zu Diskussionen führt. Das ist ja auch ganz interessant.
Ja, ich war damals selber zufällig in den USA zu einer Studienreise 1997 und habe die Diskussion um diesen Song direkt vor Ort mitbekommen. Der Song war gerade rausgekommen und da ging es echt hoch her. Also in den Gospelgemeinden und auch an Universitäten, die sich mit schwarzer Musik beschäftigen und mit Gospelmusik. Das war total interessant, dass dieser Song so eingeschlagen hat. Und letztens hat er ja auch wiederum eine neue Tür geöffnet, eben zum Thema Hip-Hop mit Gospel zu vermischen und da eine Begegnung zu schaffen und zu gucken, was passiert heute, und das nehmen wir in die Gospelmusik auf. Und trotzdem gibt es natürlich ein paar Elemente, also Gospel verstellt sich ja nicht dabei, sondern es gibt ein paar Elemente, die bleiben und bleiben einfach gospeltypisch. Das hast du vorhin schon gesagt, also Chor, ne? Hier rappt im Chor, ne? Es ist ein Chor-Rap. Wie funktioniert diese Musik, die man dann aufnimmt, im Chorzusammenhang und im geistlichen Zusammenhang und mit Bezug auf den Gottesdienst? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass Gospelmusik eigentlich immer seine Heimat im Gospel-Gottesdienst hat und aus dem Gottesdienst herausstrahlt und auch immer wieder dahin zurück sich besinnt, sozusagen. Das ist die konzertante Seite von Gospelmusik, ist ein, wenn man so will, schon erfolgreiches, aber es ist eigentlich ein Nebenprodukt, ja. Mhm. Das Hauptsächliche ist sozusagen die Zentrierung auf den Gospel-Gottesdienst, der ja auch nochmal ein anderes liturgisches und auch gesellschaftliches Verständnis hat in der schwarzen Community, als wir das normalerweise in unseren Gottesdiensten so haben.
Und dennoch hat es ja dann auch bei uns viele Gottesdienste dann mit geprägt. Ne? Es gibt eine große Szene, große Gospel-Szene in Deutschland, die ja spätestens in den 90er Jahren sich ganz deutlich herausbildet. Ne? Also in den 80ern vielleicht schon stark, aber in den 90ern dann wirklich auch Kirchenmusik prägend ein wichtiger Bereich wird. Ne? Wenn man von Popmusik in der Kirche spricht, dann spricht man immer von, oder oft ja von Gospel, Jazz, Rock in der Kirche oder so. Und das Wort Gospel ist natürlich immer dabei, weil es vielleicht auch Gospel ist jetzt kein Stil im eigentlichen Sinne, haben wir ja versucht darzustellen, aber schon eine Musizierhaltung, die dann doch sich auch darstellt und bis heute ja eine wichtige Rolle spielt.
Genau, und genau zu diesem Thema begrüßen wir in unserem Podcast einen Fachmann für Gospelmusik in Deutschland, nämlich Jan Meyer ist bei uns Gospelreferent in der Hannoverschen Landeskirche, und wir haben ein Interview mit ihm geführt. Und einen Ausschnitt davon wollen wir jetzt gerne mal hier einspielen. Ihr könnt das gesamte Interview auch in voller Länge hören, aber hier gibt's jetzt erstmal einen Ausschnitt davon. Hallo Jan.
Moin.
Du bist ja ein Gospel-Referent und Gospel-Kantor und bist sozusagen mit dem Thema Gospel natürlich sehr vertraut, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Kannst du uns vielleicht mal ganz kurz sagen, was ein Gospel-Referent in einer Landeskirche eigentlich so macht?
Jawohl, das ist eine ganz neue Stelle, die 2019, also so neu auch nicht, gegründet wurde. Eine Stelle, um die Core-Szene zu vernetzen und zu unterstützen und die sich im Wesentlichen an drei Zielgruppen richtet. Einmal natürlich an Sängerinnen und Sänger und die, die noch gar nicht wissen, dass sie singen wollen oder können. Dann an die Chorleitenden oder die zukünftigen Chorleitenden und an liturgisch Aktive. Und dafür gibt es Angebote, die ich schaffe. Das sind verschiedene Workshops vor Ort in den Regionen, wo sich Chöre zusammentun können und dann gemeinsam zum Singen zusammenkommen. Das sind aber auch Aus- und Fortbildungsformate für Chorleiterinnen, einerseits für klassische Musikerinnen, die ein bisschen Gospel- und Pop-Know-how lernen wollen, andererseits für Menschen, die schon Gospelchöre leiten. Und auch für Pastorinnen, Diakoninnen und Menschen, die liturgisch, also im Gottesdienst aktiv sind und die gucken wollen, was ist eigentlich ein Gospel-Gottesdienst in Norddeutschland.
Nun hast du erzählt, du machst Chorworkshops. Du könntest ja auch Chorreferent heißen eigentlich, oder nicht? Oder warum heißt das Gospelreferent? Das ist die Frage irgendwie.
Gospelreferent, weil wir in Deutschland nun mal eine sehr, sehr große Szene haben, die sich Gospel-Szene nennt, also die aus Menschen bestehen, die Gospel singen. Das sind bundesweit etwa 3000 Chöre, die so heißen. Und nun muss man sagen, Gospel ist da nicht wirklich Stilbegriff, sondern kommt aus einer gewissen Tradition, aus der afroamerikanischen und deckt heute ganz unterschiedliche Musikfacetten ab. Man kann aber sagen Pop und Gospel, also Schwerpunkt populare Musik.
Was würdest du denn sagen, warum gibt es denn so einen Gospelboom in Deutschland? Also was ist denn die Faszination von Gospelmusik für die Menschen?
Ja, vielleicht einmal kurz historisch, man weiß nicht so recht, in den 90ern gab es diesen Boom, war erst Sister Act da in Deutschland im Kino und dann wollten alle Menschen Gospel singen oder war Sister Act so erfolgreich, weil es schon Gospelchöre in Deutschland gab und es da andockte. Was man sagen kann oder was ich auch immer erlebe, Gospel ist eine sehr, sehr niedrigschwellige Musik. Also auch Menschen, die noch nicht viel Erfahrung mit dem Gesang haben, kommen schnell in gute Singerlebnisse rein, können auch ins mehrstimmige Singen schnell reingeholt werden. Also sehr niedrigschwellig, sehr emotional und sehr körperlich. Und das fehlt uns vielleicht manchmal in Deutschland.
Das ganze Interview könnt ihr hören. Wir schalten das heute auch mit hoch mit diesem Podcast. Könnt ihr also im Anschluss gleich hören als eine Sonderfolge gewissermaßen. Ja, wir sind jetzt ein bisschen am Ende einer langen Entwicklung, zu der man noch ganz, ganz viel mehr sagen könnte. Und wir werden bestimmt auch zu einzelnen Dingen im Gospel noch mal was sagen. Insbesondere vielleicht auch zu so spezifisch europäischen Ausprägungen des Gospels, die es ja auch gegeben hat. In Skandinavien haben sich ja wichtige Zentren herausgebildet, die man sicherlich noch mal beleuchten müsste. Da kommen wir bestimmt noch mal dazu. Ja, Zeit für Abschlussworte womöglich. Hartmut, nach diesem ganzen großen Parforce-Ritt durch die Geschichte des Gospels, was bleibt eigentlich jetzt heute von Gospel?
Ja, also man kann auf jeden Fall festhalten, Gospel ist ein wichtiger Teil heutiger Kirchenmusik. Ja, sowohl in den USA als natürlich auch bei uns in Europa. Und Gospel spricht durch seine musikalischen Ausdrucksformen einfach viele Menschen auch bei uns an. Musikalische Ausdrucksformen, Rhythmus, Tongebung, Expressivität etc., Körperlichkeit, da haben wir auch drüber gesprochen. Gospel versucht halt in jeder Epoche aktuelle musikalische Trends aufzunehmen. Man kann mal gespannt sein, wie es weitergeht. Und Gospel sucht nach dem, was die Menschen heute musikalisch berührt. Und das wäre mir auch nochmal wichtig, verleugnet dabei aber nicht seine Herkunft, ja, also es geht um Freiheitssehnsucht, es geht um Vitalität und vielleicht sogar auch immer wieder als Trotzreaktion und dem Bestreben, Unterdrückung und Diskriminierung zu überwinden und Gerechtigkeit sozusagen zu erstreben. Ja, also das durchzieht sozusagen die gesamte Entwicklung der Gospelmusik. Und finde ich auch ganz wichtig, Gospelmusik entsteht im Gottesdienst und lebt durch den Gottesdienst. Und Konzertantes hat immer Gottesdienstbezug oder sollte ihn vielleicht haben. Ja.
Insofern ist wahrscheinlich vieles von dem, was in der kirchlichen Musik stattfindet, Gospel. Manches ist vielleicht Gospel, was gar nicht Gospel heißt. Und ob alles, was Gospel heißt, Gospel ist, weiß ich nicht so genau, wahrscheinlich nicht. Gleichwohl ist es eben eine Haltung, die in vielfacher Hinsicht, glaube ich, vorbildlich sein kann für diese Herangehensweise, warum man Popularmusik in der Kirche eigentlich macht. Man kann das daran eigentlich idealtypisch ablesen, warum das angemessen ist, dass man es tut. Und nun sind die ganz großen Diskussionen ja vorbei, hoffentlich weitestgehend, warum das überhaupt gemacht wird. Aber wer da immer noch Fragen hat, der muss mal ranschauen, glaube ich, ins Gospel, und da kann man es erkennen, dass es einfach vollkommen naheliegend ist, dass man es tut. Die Musik, die sozusagen aus einem selbst herauskommt, die eigene Ausdrucksform ist, in den Gottesdienst hereinzutragen. Und das ist der Grund für den großen Erfolg von Gospelmusik, weil das auf eine sehr authentische Art und Weise passiert.
Ja, das stimmt. Vielleicht noch ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen. Also die aktuelle Entwicklung jetzt im Gospel-Bereich in den USA, aber auch in Europa, geht für meine Begriffe relativ viele Kompromisse ein, ne? Und sucht sehr stark den schnellen Erfolg. Vielleicht im Zusammenhang mit Praise and Worship, mit CCM, also der Contemporary Christian Music. Und ich vermisse da manchmal ein bisschen die Besinnung auf das eigentliche Profil im Gospel, und ich würde auch der Gospel-Szene in Deutschland hier und dort etwas mehr Bewusstsein für die gesellschaftlichen und religiösen Hintergründe der Gospelmusik wünschen. Das würde uns, glaube ich, insgesamt ganz gut tun.
Insofern ein Schlusswort: Nicht überall, wo Gospel draufsteht, ist vielleicht Gospel drin, aber es wäre gut, wenn mehr Gospel drin wäre. So vielleicht zum Abschluss. Ja, vielen Dank, Hartmut, für diesen Einblick. Zwei große Folgen zum Gospel, und wie immer packen wir eine ganze Reihe von Informationen in die Shownotes zum Nachhören und zum Nachlesen. Diesmal auch ein bisschen Literatur. Das Gebiet ist einigermaßen gut, tatsächlich auch sogar schon mal literaturtechnisch erschlossen. Also wer sich dafür interessiert und erwärmen kann, kann viel weiterlesen.
Genau, und hört euch das Interview an mit Jan Mayer. Ist auch ein ganz interessantes Interview.
Und was wir noch nie gesagt haben, aber man muss es als Podcaster mal machen: Es ist ganz schön, wenn ihr mal eine Bewertung da lasst oder Kommentare schreibt unter die Podcasts. Das würde uns sehr helfen, sagen Podcaster immer. Weiß ich gar nicht, wahrscheinlich wegen Algorithmus. Insofern macht mal, wenn ihr uns helfen wollt, abonniert uns, schreibt Bewertung, Sterne, was auch immer man tun kann. Das wäre wunderbar. Vielen Dank.
Was man sogar auch machen kann, ist Themenvorschläge. Auch dafür sind wir offen, wenn ihr sagt, ihr habt noch gar nicht da oder darüber gesprochen. Das wäre doch auch mal ganz spannend. Einfach mal raushauen, uns schreiben oder uns das mitteilen, und dann gucken wir mal, ob wir das mit aufnehmen können.
In den Kommentaren oder bei Insta, ne? Für jeden Podcast-Folge machen wir auch einen Insta-Strang, sodass man da auch ein bisschen diskutieren kann. Vielen Dank, Hartmut. Das war's für heute.
Ja, ich danke dir.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Tschüss.